Hallo, Sie hören Zärtlichkeiten im Ohr, der Podcast von So geht Sächsisch mit Cordula Zwischenfisch und Ines Fleiver, bekannt von der bekannten Band Zärtlichkeiten mit Freunden, aufgenommen im Keller der Burg Stolpen. Heute zu Gast
Fräulein Kerstin.
Hallo.
Hallo, Fräulein Kerstin. Fräulein Kerstin aus Dresden sitzt uns gegenüber. Und Fräulein Kerstin ist Stadtführerin in Dresden. Jemand, der sich richtig auskennt, jemand, der fundiertes Fachwissen mitbringt, jemand, der die Winkel und Gassen der Landeshauptstadt kennt wie seine, man muss ja sagen, Rocktasche. Mhm. Denn ein Fräulein trägt einen Rock.
Fräulein, darf man gar nicht mehr sorgen.
Nee, ich habe genau die andere Erfahrung gemacht, dass Fräulein total in Mode gekommen ist. Also ich habe damit angefangen vor 24 Jahren. Und seitdem ploppen überall Fräuleins auf. Also das kenne ich aus Dresden, da gibt es so eine tolle Konditorin, die heißt Fräulein Lecker. Und dann gibt es Fräulein Lotte, gibt es so ein Klamottenlabel. Also wenn man mal sich so umguckt, auch so beim Schmuck, so bei Etsy, ne, so im Internet,
ja,
da gibt es viele Fräuleins. Das ist so ein, das hat einfach so einen charmanten Beigeschmack. Wobei ich weiß, Frauenbewegung, das hieß Fräulein ist Frauchen. Aber irgendwie
kommst du damit klar?
Ich komme so und so damit klar, aber anderen geht das genauso, dass sie das als was Nettes empfinden. Und ich habe das ganz oft, dass die Leute sagen, wir haben Internet gesucht und da gibt es Stadtführung mit Müller-Meyer-Schulze. Und dann war da Fräulein, da sind wir drüber gestolpert, da sind wir angehalten, zack. Und da hat es eigentlich schon seinen Zweck erfüllt.
Stimmt.
Schlau.
Ich meine, das ist eher so, wenn so ein älterer Herr im Café sitzt und sagt, ja, Fräulein.
Ja,
das ist ja das, was eher nicht so schön ist, oder?
Das ist wieder eine andere Geschichte. Das Blöde ist, dass du halt im Deutschen, also wenn du in Frankreich bist, da rufst du Madame. Ne? Mhm. Mademoiselle ist, glaube ich, auch nicht mehr so, aber Madame. Und das sagt man aber im Deutschen, du sagst ja nie Frau.
Nee, würde man nicht sagen.
Oder Herr. Ne?
Na, doch, junger Herr sagen die immer.
Junger Mann.
Junger Mann, egal junger, wie alt man ist.
Genau, Beispiel der junge Mann und ja, der ist schon 95.
Ja. Mhm. Vielleicht müssen wir es mal so ein bisschen erläutern für die Leute, die jetzt eingeschaltet haben und noch gar nicht wissen, wer Fräulein Kerstin ist.
Ja.
Du bist, Fräulein Kerstin, die Stadtführerin oder Stadtentführerin. Ne? Du machst ja Stadtentführungen eigentlich,
genau,
oder?
Stadtentführung Dresden mit Fräulein Kerstin, so heißt das.
Ja, das heißt, du hast voll Ahnung von Dresden.
Mhm.
Wir nicht.
Nee.
Deswegen ist das ganz gut, dass ihr im Podcast von So geht Sächsisch, wo Dresden ja wohl, jeder weiß es, die Landeshauptstadt ist, dass wir da jemanden hier im Keller zu Gast haben, der sich auch auskennt.
Na klar.
Wir könnten ja jetzt zum Beispiel wenig anfangen mit jemandem, der sich auf Madagaskar gut auskennt.
Da würde ich mich allerdings noch viel weniger auskennen als in Dresden.
Das stimmt.
Also können wir ein bisschen nachprüfen, ob das überhaupt so stimmt, was du sagst. Aber statt Entführung,
no?
Es ist aber nicht so ein Exit-Game. Dass die Leute entführt werden und dann müssen die wieder irgendwo rausfinden, aus den Katakomben. Wäre ja auch eine Möglichkeit.
So gibt's wie bei ja, euch hier in Stolpen.
Genau, erst wenn der Podcast so fertig ist.
So
genau.
Escape Room-mäßig, aber Escape City. mit Kidnapping und so.
Wäre jetzt auch keine schlechte Idee vielleicht.
Ja, müsste man quasi in den Keller, müsste man aber erstmal einen Raum finden, wo man dann die Leute, weißt du?
Gibt es in Dresden keine Räume, wo man jemanden verstecken kann?
Gibt es nicht diese Kasematten? Da passen doch viele rein, oder?
Das stimmt, aber das ist ja Teil der Festung. Und da kommst du ja nur mit Eintritt rein und die schmeißen dich dann auch wieder raus, 18 Uhr.
Ja, weil die nach Hause
also
wollen.
Also das würde ja nur privat gehen. Ja,
muss man selber was baggern.
Genau.
Und ja, bei den Grundstückspreisen?
Schwierig.
Ja.
Aber dann ist nach unten immer noch die bessere Möglichkeit, wenn man viele Etagen nach unten baut.
Stimmt.
Braucht man keine Klimatisierung oder sowas? Das ist ja,
wie ist das eigentlich, wenn man ein Grundstück kauft? Hat man da so Regelungen, wie tief man kellern darf? Dürfte man zum Beispiel 9 Etagen Keller nach unten machen? Merkt doch keiner.
Wegen Fracking.
Zum Beispiel, dass man sagt, ganz unten ist mein Fracking-Keller, dann ist der mit der Modelleisenbahn.
Dann kommt der Frack-Keller.
Genau.
Das, auf der Burg Stolpen geht das eben, weil das auf dem Berg
Fracking
ist wahrscheinlich.
Fracking auf Stolpen.
Ja, ja, aber es ist ja auf dem Berg, da geht's, dann kann man so weit runter. Und dann
ja, aber mit dem Basalt, das ist schon, das überlegst du dir.
Ja, das haben sie ja gemacht. Du bist ja an dem Brunnen vorbeigekommen.
Ja, ja.
Und die haben ja dort Monate und Jahre und Jahrzehnte.
Ja, 24 Jahre.
24
ja, vor allem
Jahre
mit so einer Nagelfeile, da kommen sie auch nie wirklich voran.
Die
hatten wir nicht. Die hatten wir nicht. Die haben sie da 40 Jahre.
Die haben 400, nichts gewusst. 400. Die haben 400 Jahre nichts gewusst.
Ja. Ist Stolpen auch noch dein Einzugsgebiet? Hast du da auch noch Fachwissen?
Naja, natürlich ist klar, Gräfin Kosel hat ja jeder auf dem Schirm. Und
wir nicht.
Wir wissen es nur so halb.
Ach, war die so schlimm, dass er die einsperren musste? War das so ein Biest?
Naja, es war auch schon ein bisschen speziell.
Erzähl einmal.
Oh, warte mal, jetzt. Hört ihr das?
Ja.
Da in der Ecke? Das ist der Stanislaus, die Kellerkatze. Die ist mir vorhin schon über den Weg gelaufen. Ihr habt da gehört, dass die Gräfin Kosel, die hatte ja so ein ganz trauriges Schicksal. Ne? Die war ja 49 Jahre eingesperrt hier auf der Burg, auf dem Burgturm. Das, ich meine, das muss ja auch total langweilig dann gewesen sein. Ne? Da hat es ja bloß noch deine Kosmetikerin, deine Fußpflegerin, deine Visagistin, mehr war ja auch dann nie da.
Ja.
Ne? Aber die hatte eine Katze. Und das geht die mehr, dass dieser Kater, dieser schwarze Kater, der Stanislaus, über die Jahrhunderte immer wieder gekommen ist. Alle 20 Jahre kommt eine schwarze Katze und die soll so ein bisschen die Seele der Gräfin Kosel quasi bis in die heutige Zeit transportieren. Und das Verrückte ist, als ich heute herkam, da dachte ich, jetzt hältst du mal Ausschau. Und da ist er mir echt über den Weg gelaufen und ist jetzt hier mit runter. Seht ihr denn da hin? Der krabbelt da immer hinten rum.
Der kratzt da rum.
Der kratzt da rum, ne? Der Stanislaus.
Der ist mir noch nie aufgefallen.
Nee, mir auch nicht.
Na gut, der heißt Kater.
Stanislaus, weil August der Starke auch irgendwie in Polen der Chef war?
Ganz genau.
Ah ja. Aber da ist das so ein L mit Strich durch, ne?
Ja, ja, genau. Und das hat ja die Kosel auch zum Wahnsinn getrieben. Der August, der war ja ständig da in Krakau und hat dann natürlich dann auch, ihr wisst ja, der Polenreiz ist unerreicht.
Ah ja.
Die wunderschöne Damen. Und da war die, ich will mal sagen, ein bisschen ungehalten darauf.
Und, hat die sich geärgert?
Das könnte man auch so
recht. Ja, und in Litauen hat er ja auch zu schaffen gehabt.
Aber
ne?
Hallo, in Litauen.
Der Litauerinnenreiz ist unerreicht?
Wahrscheinlich.
Ja.
Ja, genau. Ja, und insofern ist also diese Reinkarnation der Kosel in Form dieses schwarzen Katers, ne?
Hui.
Und es gibt ja sogar ein Lied, ne? Schwarzer Kater Stanislaus, kennt ihr das?
Nein, nein.
Schwarzer Kater Stanislaus, schnurre die Bure die Bum und so weiter.
Und das handelt von dem Kater?
Na, von dem Kater, der Schreck ist im ganzen Haus und das ist ja auch sehr ambivalent, ne? Also sie war ja einerseits sehr verletzt und ist dann eben auch, ja, wisst, eine zornige Frau.
Muss man vorsichtig sein.
Die hat ihre Krallen gezeigt.
Und deswegen wurde die dann nach Stolpen verklappt.
Transferiert, ja. Genau. Und hatte da ihren Wohnturm. Und das ist wirklich interessant. Also das kann ich auch jedem empfehlen, mal, also nie nur in den Keller zu euch hier runterzukommen, auch wenn das hier sehr gemütlich ist, sondern mal oben in die Burg und sich das anzugucken. Also die hat da in dem Turm ihr Wohnquartier gehabt und ja, musste da eben 49 Jahre schmoren.
Und dann?
Hat sie irgendwann das Zeitliche gesehen.
Ja, aber hat die noch Besuch gekriegt dann oder von August dem Starken oder ist die der gar nicht mehr?
Nee. Der hat ja da quasi den Riegel vorgemacht. Ich glaube, man war dann auch ganz froh, dass man sie aus dem Rennen... Also das war wirklich eine Frau, die, das muss man ihr zugutehalten, die wirtschaftlich total tough war. Also die konnte Bier brauen, die konnte jagen, reiten, die konnte mit Geld umgehen und hat diese Gelder auch an andere Leute verliehen, an Minister und so und hatte die alle an der langen Leine. Ne? Und sie war eben sehr einflussreich. Und man muss sich vorstellen, ne, die Minister, die wollten natürlich hatten ihr eigenes Ding am Laufen. Ne? Man kann ja so einen Herrscher immer ganz gut beeinflussen, indem man ihm nur die Informationen zukommen lässt, die er wissen soll. Und dann kann man ihn gut lenken. Ne? Also das war ja mitunter auch so eine Marionette. Aber wenn da so eine Frau dazwischen funkt, die ihre eigenen Pläne hat, dann... Also insofern...
Okay, ja. Also es hatte Gründe.
Es hatte Gründe, ja. Genau.
Die war einfach also zu tough.
Könnte man auch so sagen, die waren ziemlich taffe.
Der hat die gar nicht geliebt, ne? Der wollte die einfach loswerden.
Na, der hat sie schon geliebt, aber bei August dem Starken, ich meine, da wurde ja jedes Blümelein am Wegesrand gepflückt, hat man so das Gefühl gehabt. Und wenn er von ewiger Treue spricht, also es war eher so was Fakultatives, ne? Das, weißt du?
Ja.
Aber wie viele Kinder hatte der?
Angeblich 365.
Ah, genau. Ja. Wenn es genau so klappt, dann ist ja gut, dann hat man den Haken.
Man muss sagen, August der Starke, der hatte ja zum Ende ganz schlimme Diabetes und im Alter von 50 Jahren konnte er den Darm in der einen oder anderen Hinsicht gar nicht mehr zu gefallen sein. Ja. Also die letzten Jahre waren für den, der fiel ständig ins Delirium. Also ich meine, ohne Insulin gaben, das Kind Zuckerschlecken, ne?
Ja. Wie du sagst, kein Zucker.
Aber vor allen Dingen auch diese Ernährungsweise, ne? Der August, der hatte am Tag 3 bis 4 Flaschen, also sagt man immer 3 bis 4 Flaschen Wein niedergemacht. Und er hat, also war immer gut, Alkohol soll ja auch konservieren. Und er hat sogar einen Verein zur Bekämpfung der Nüchternheit ins Leben gerufen. Und das ist kein Scherz, den gab es wirklich.
Ja, also kann man sagen, August der Starke war Alkoholiker.
Und alter Sufke.
Und zwar schwerer Alkoholiker, oder?
Ja,
mit
aber
4 Flaschen Wein am Tag, da ist man noch richtig gut dabei.
Ja, aber, also erstens, der Wein hatte vielleicht die Hälfte der Prozente, also man sagt so 6-7%. Und zum anderen war Wein das hygienischste, sprich das gesündeste Getränk dieser Zeit, weil das Wasser, das hättet ihr nicht getrunken. Es gibt ja keine konkrete Trennung von Zuwasser und Abwasser. Die Pisspötte werden auf die Straße entleert. Wenn da jemand Grippe hat, zack, dann geht das ins Grundwasser über den Brunnen. Also insofern, die Leute waren schlau beraten, wenn sie das Getränk getrunken haben, wo vorher die alkoholische Gärung drüber gegangen war, damit die Bakterien sich verdünnisiert haben. Für wohlhabende Leute war das der Wein, für weniger wohlhabende Leute war das das Bier. Und deshalb hat man auch den Kindern schon nach Möglichkeit Alkohol zu trinken gegeben. Da könnte man sagen, huhu, Kinder, Alkohol. Aber was, du hast ja die Qual der Wahl zwischen krank oder Alkoholismus. Und da, ich weiß nicht, also was macht jetzt mehr Spaß?
Lieber Delirium als Diphtherie.
Also Harald Junke hat ja gesagt, seine Definition von Glück, kennt ihr?
Nee.
Keine Termine und leicht einsitzen.
Ah ja, klingt sympathisch.
Oder?
Ja, irgendwie schon. Ah ja, naja, gut.
Aber war August der Starke der einzige Sachse? Ich habe immer so das Gefühl, man nimmt nur den August den Starken wahr.
Ja, ja, zu Unrecht, total.
Ja.
Er ist natürlich der, der die größte Prunkentfaltung hatte, was aber auch so ein bisschen an der Epoche liegt. Er lebt in der Epoche von Louis XIV und Louis XIV ist der größte Influencer, den Europa jemals erlebt hat. Und einer seiner größten Hipster-Fan ist natürlich August der Starke und der eifert ihn in allen Belangen nach. Aber wenn man mal zuvor guckt in die Zeit, da gab es natürlich ganz interessante Menschen, also Beispiel Friedrich der Weise, ne? Ohne den hätte Martin Luther nicht allzu lange existiert. Ne? Und durch ihn wird die Reformation durchgesetzt in Deutschland. Ne? Wenn es den nicht gegeben hätte und er hätte Martin Luther nicht protegiert und nach seinem Vogel, er war vogelfrei gesprochen beim Reichstag zu Worms. Also das war eigentlich eine Aufforderung, legt den Typen um. Ne? Und dann kommt eben Friedrich der Weise und schnappt den sich und packt den auf die Wartburg. Und was macht dort Martin Luther? Der hat nichts Besseres zu tun, als dem Klerus in die Flinte zu pullern, indem er die Bibel ins Deutsche übersetzt. Ne? Man konnte ja vorher den Leuten in der Kirche sonst was erzählen, steht alles so in der Bibel. Nee, konnte man dann nachlesen. Prima. Ne? Und das war Friedrich der Weise. Oder wenn du nach August dem Starken gehst zu König Albert, ne? Wir sagen ja immer, oder andersrum, der Schwabe sagt, wir können alles außer Hochdeutsch, wir Sachsen müssen ja sagen, wir können alles außer Kriege führen. Ne? Also wir haben immer auf die Mappe gekriegt und standen regelmäßig auf der falschen Seite. Und es gibt aber auch glorreiche Ausnahmen, die also militärisch sehr erfolgreich waren. Und das war zum Beispiel König Albert, der im Deutsch-Französischen Krieg maßgeblich zum Gelingen dieses Krieges, also im Sinne von Deutschland, beigetragen hatte, der dann sogar von den Preußen mit militärischen Orden hoch dekoriert wurde. Das muss er erst mal hinkriegen. Ne? Und nachdem ist in Dresden ganz viel benannt. Albertplatz, Albertstraße, Albertbrücke, das Albertinum, ne? Sein ehemaliges Zeughaus, das alte Waffenarsenal und die Albertstadt. Das war vor dem Krieg die drittgrößte Garnison Deutschlands. Und es war eine eigenständige Stadt, wo heute das Militärhistorische Museum ist, was ja der Daniel Liebeskind umgebaut hat und die Heeresoffiziersschule. Ne? Und seine Frau, das war die Carola-Brücke. Und die kam aus dem Geschlecht derer von Vasas. Da gibt es einen Vasaplatz und ein Carola-Schlösschen.
Sind das die Schweden? Herr Gustav Vasa?
Prinzipiell ja, aber das war eher so ein weiterer Ableger.
Genau. Ja, Cousin oder so.
Genau,
Schwibschwager.
Ja.
Hast du alles weißt?
Schlimmes Ballastwissen.
Hast du,
sorry,
hast du
ich entschuldige mich im Namen.
Hast du das dir angelesen? Oder?
Ich mache das seit 24 Jahren.
Ja. Aber wie kam es dazu? Also hast du einfach gesagt, ich mache jetzt mal eine Stadtführung?
Da
oder?
Muss ja eine gewisse Interessenlage vorhanden sein erstmal, oder?
Also ja, das ja. Und es war ein gewisser Leidensdruck da, weil ich hatte jahrelang in der Gastro gearbeitet und habe nebenher immer aufgelegt. Das war eigentlich ein ganz guter Ausgleich, aber irgendwann sich die Nächte um die Ohren zu schlagen. Und dann habe ich dringend nach was anderem gesucht. Und eine Freundin von mir, die hat das gemacht. Für mich war jetzt bloß so, als gelernter DDR-Bürger war es für mich schwierig, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ne? Weil Sicherheit, Sicherheit. Also heute sage ich, ich könnte mir das gar nicht mehr vorstellen, angestellt zu sein. Das ist so toll, die Selbstständigkeit, selber entscheiden, selber Projekte sich ausdenken, die hochfahren und durchsetzen. Und ja, also es ist einfach toll. Aber damals habe ich davor Angst gehabt und habe es dann aber gewagt. Ja, und dann ging es los, vor 24 Jahren.
Und wie war deine erste Stadtführung? Wer waren die Gäste?
Das weiß ich nicht mehr. Es war auch noch ein Bus. Es war eine Busrundfahrt. Also das Erste, was du merkst als Stadtführer, also du machst erstmal einen Kurs, halbes Jahr, IHK, dann versuchst du bei so viel wie möglich Leuten mitzugehen.
Das ist ein richtiger Ausbildungsberuf, Stadtführer,
Nee,
oder?
Das ist eine private, also du musst das privat selber finanzieren, eine Ausbildungsmöglichkeit, die du übers Wochenende, immer Samstag, Sonntag für ein halbes Jahr an der Industrie- und Handelskammer wahrnimmst. Das kostet auch eine Stange Geld. Und dann hast du, sag mal, erstmal eine Grundlage und auf der musst du dann aber ganz explizit lernen für die Themen, zu denen du führen willst. Und da ist es immer gut, du gehst bei ganz vielen Stadtführungen mit, Stadtrundfahrten, dass du ein Gespür kriegst, was erzählt man alles, worüber spricht man eigentlich. Mhm. Weil das, was man kann, ist dann Geschichte, aber Geschichte im Sinne von Jahreszahlen oder es ist, die sächsische Geschichte ist so vielfältig und du musst dir ja Rosinen rauspicken. Du tust ja quasi bei einer Führung quasi von dem ganzen Kuchen nur die Rosinen servieren. Und ja, das muss dann auch irgendwie noch ein Konzept ergeben, so wie bei euch, wie schaffe ich eine Brücke, wie mache ich einen Übergang, wo ist das interessant, wo muss ich eine Information mitgeben, aber dann vielleicht auch wieder durch was Unterhaltsames ergänzen, damit die Leute dranbleiben, dass so ein Spannungsbogen entsteht. Mhm. Und das Erste, was du machst, ist ein Rundgang, Stadtrundgang in der Altstadt und dann baust du verschiedene andere Themen auf. Und ich hatte halt eine Stadtrundfahrt und war so auch ängstlich und aufgeregt, dass du hast ja dann so ein Mikrofon. Ich habe das Mikrofon mit beiden Händen halten müssen, weil meine Hände so gezittert haben vor Aufregung. Genau. Und dann denkst du immer, oh Gott, hoffentlich habe ich genügend zu erzählen. Nicht, dass dann so lange Lücken entstehen und die Leute langweilen sich oder so. Ne? Also.
Hast du schon mal geschwindelt, wenn jemand was gefragt hat und du hast die richtige Antwort nicht gewusst, dass du
1214
ausgedacht hast?
Also ich nenne das ja Flunkern. Mhm. Also, weil da halt ist so ein bisschen mit meinem sächsischen Freund im Geiste, das ist Karl May, der ja sagte, erzähle nie die Wahrheit, wenn du etwas Spannenderes berichten kannst. Also manchmal kommen in der Tat Fragen, die aber auch irgendwie ja so ein bisschen aus der Luft gegriffen sind und wo man sich sagt, ja, und dann flunkert manchmal. Ich flunkere das dann so, dass die Leute wissen, das ist geflunkert.
Was ist die Standardfrage, die Leute fragen?
Also die Standardfrage ist, wie lange machen Sie das schon und haben Sie das studiert?
Okay.
Weil man immer denkt, dass die Leute, die das machen, dann Geschichte studiert haben oder Kunstgeschichte.
Dann fühlt man sich aber auch als Tourist geborgen und denkt, oh ja, jetzt kriege ich richtig was Fundiertes geliefert. Die hat es richtig studiert, die hat es richtig drauf.
Die hat nie bloß so einen Wochenendkurs gemacht.
Ja, bei der IHK.
Das wollen aber witzigerweise die meisten nie, sondern die wollen eigentlich, also deshalb schreibe ich das ja auch auf meiner Homepage, also wenn jetzt jemand nie an staubtrockenen Jahreszahlen interessiert ist, dann ist er bei mir richtig. Die Jahreszahlen, das ist das, was null hängen bleibt, was sich nie interessiert. Dich interessiert, wo kann ich das einordnen, historisch? Und auch da versuche ich, die Leute abzuholen. Weil wenn du mit so einem Begriff um dich schmeißt, alleine Renaissance, wer weiß denn, was Renaissance ist, wann das war? Und deshalb versuche ich immer zu sagen, naja, pass mal auf, das war so dann und dann und das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da waren die Leute so und so angezogen und hat man das und das gemacht oder Barockzeit oder wie auch immer. Also wenn ich merke, dass das irgendwie jetzt nie ganz klar ist, wovon ich rede. Mhm. Ne? Und, oder dass man einfach so einen Eindruck schreibt, ungefähr vor 300 Jahren, habt ihr schon mal einen Film gesehen, ne? So Perücke auf, so Sachsens Glanz, Preußens Gloria, so die Epoche müssen wir uns vorstellen. Und dann zu sagen, aber warum hat sich das geändert? Warum ist der alte Zopf gefallen? Warum hat sich die Mode verändert? Warum? Und das ist ja das Interessante, dass du eben das schaffst, zu erklären, wie die Zusammenhänge sind. Denn Dresdner Geschichte ist sächsische Geschichte. Oder sagen wir mal, Stolpner Geschichte ist sächsische Geschichte. Sächsische Geschichte ist deutsche Geschichte. Und deutsche Geschichte ist europäische Geschichte. Das hängt alles zusammen. Mhm. Fast überall war der Napoleon. Ne? So, und da hast du eigentlich die Leute schon abgeholt. Ob die aus Köln kommen, ob die jetzt aus dem Schwabenland kommen oder sonst wo. Irgendwie sind die alle damit in Berührung gekommen in Europa mit diesen geschichtlichen Ereignissen.
Hm. Stimmt das, dass die einfach unter den Rock gekackt haben und irgendjemand hat es dann weggemacht?
Also das ist wirklich ein Thema, was ich mega spannend finde und wo ich auch schon viel mich damit beschäftigt habe. Also erstens ist es so, dass es, bleib mal jetzt in der Zeit von August dem Starken, Barockzeit, ne? So viele denken, ja, wie konnten die denn auf Toilette gehen mit den Röcken? Also es gab ja keine Unterwäsche. Also gab es schon, aber eine Frau, eine anständige Frau hat keine Unterwäsche getragen. Unterwäsche haben die liederlichen Damen, die Damen des horizontalen Gewerbes getragen. Das wäre heute genau andersrum. Also das ist manchmal interessant, wie sich doch die Geschichte da ändert. Und man ist auf seinen Pisspott gegangen oder Pottschamberle, wie man es im Schwäbischen sagt, wie ich hörte. Ne? Also der Topf des Zimmers, Pot du Chambre. Mhm. Ne? Und der wurde einem angereicht. Und wenn man unterwegs war, da reichte es ja eigentlich, wenn man in der Natur war, man die Röcke hob, weil man ja keine Unterhose hatte. Mhm. Oder wenn man in Gesellschaft war, dann rief man Pisspage. Und dann kam jemand von hinten, man hatte Personal. Yeah. Und die hatten dann, das war ein Gefäß, das sah so ein bisschen aus wie eine Saussiere, das Bordeloo. Und das wurde dann teilweise an so einer Stange befestigt. Dann hat eine Magd einem die Röcke gerafft. Dann wurde das von hinten reingeschoben. Dann konnte man sich erleichtern. Und dann kam jemand und der hat ihn mit bisschen Stopf abgetupft und dann wurden die Röcke wieder runtergelassen.
Mhm. Auch in Gesellschaft? Oder ist man dann so
ein bisschen, ich weiß nicht, da ist man vielleicht hinter eine Ecke gegangen. Aber ich habe auch gehört von mobilen Toiletten. Das waren also Frauen aus armen Verhältnissen. Die haben sich einen riesengroßen Mantel genäht und hatten in einem dabei. Und wenn dann die Damen kamen, da haben die sich auf den Eimer gesetzt und die haben ihren riesengroßen Mantel drüber gebreitet und dann haben die ihr Geschäft verrichten können und dann ging man weiter. Mhm. Und das so hatte man trotzdem auch noch so ein bisschen Intimsphäre, wobei auch die Schamhaftigkeit damals noch nicht erfunden war. Und interessant ist das aber, wie das dann auch ablief in den Schlössern direkt. Da hatte man einfach Stühle, hatte man ausgespart, eine runde Fläche und da war ein Deckel drauf wie bei einem Plumpsklo. Und dieser Stuhl, der wurde einem gebracht. Also man ging nicht auf die Toilette, sondern die Toilette ging zu dir. Ne? Und manchmal waren da auch Rollen dran, da konnte man das wegrollen. Und da hat man sein Geschäft verrichtet, eben auch größere Geschäftsabschlüsse, Deckel drauf und da ging das weg. Und da entsteht der Begriff Stuhlgang.
Ah ja, na klar.
So einfach.
So einfach.
Und diese Erker an den Burgen, diese Toilettenerker, ja, die man manchmal
der
sieht. Der Abort, ja. Mhm. Das war früher oder später oder zeitgleich?
Das war vorher. Ja. Nee, das war ja im Mittelalter.
Also solche dann Burgen. Ist das ja eher ein Rückschritt, oder? Wenn es da schon so eine Art Toilette gab, wo man die Nachbarn erfreuen konnte, außerhalb.
Nee, da muss man die Bauweise einer Burg beachten. Eine Burg, was ist denn um eine Burg?
Ein Wassergraben.
Et voilà. Und eine Burg ist ja ein wehrhaftes Gebäude, immer umgeben von einem Wassergraben und von Wehranlagen. Und Schloss, wir sprechen ungefähr ab Ende des 15. Jahrhunderts von Schlössern. Das sind Gebäude, die eigentlich nur noch, oder die im Wesentlichen repräsentativen und Wohnzwecken dienen und wo keine Wehranlagen sind. Und deshalb hat man auch keinen Graben, in dem man sich, verstehst du?
Das war ja auch für die Feinde ein bisschen abschreckend, ne? So ein vollgeschissener Graben, da wollte man ja auch nicht so eine Burg dann einnehmen.
Ja. Nicht zwingend, genau. Ne? Ja. Also insofern, es gibt die Schlösser und dann hat man in den Schlössern, manchmal gibt es dann auch schon kleine Räume, wo man so, wo dann eben der Stuhl installiert ist, der aber immer nicht fest installiert ist wie hier, sondern der dann nur steht und den die Dienerschaft, du hast ja ohne Ende Dienerschaft, wegträgt und entsorgt.
Mir gefällt das Wort Pisspage.
Ja, oder?
Ja, das war mir neu. Das gefällt mir.
Ja, oder zum Beispiel Kotflügel, ne? Wie kommt das?
An der Kutsche?
Ja.
Na, wahrscheinlich, weil die Straße voller Tierkot lag und das da
hoch. Nie nur Tier.
Ja, ja, okay. Mhm. Und das schnäpste dann hoch und damit es nicht zu weit und unter die Mützenkrempe klatschte, hat man da so ein Blech drüber gemacht, nehme ich an.
Ja, ja, genau. Ja. Man hat die Kutschen verkleidet und diese Verkleidung kennen wir. Ne? Also ganz viele Begriffe kommen ja auch, Karosse und so weiter, Coupé, das kommt alles von der Kutsche.
Was ist ein Coupé? Also bei Autos, was ist ein Coupé?
So ist ein Schrägheck.
Ja. Mhm. Ah ja. Mhm. Wo der Postkutschkasten hinten...
Der Cottbusser.
Ja.
So oder integriert. Der Potsdamer. Ist es nur der Potsdamer oder der Cottbusser?
Tja, das...
Aber weißt du was mir jetzt gerade noch einfällt? Ja. Wo es eine coole Burg gibt, mit so einem Abort. Die Neuenburg in Freiburg an der Unstrut.
Ja.
Kennt ihr die? Da war auch die Elisabeth von Thüringen. So ein heilig gesprochen. Cool, coole Kiste. Mega Blick ins Land. Und da haben die einen Abort. Da sind zwei nebeneinander. Mhm. Da könntet ihr beten? Könntet ihr ja mal einen Abort...
Wettbewerb machen.
Ein Abort-Podcast. Das, weißt du, da sitze, das ist ja früher,
kann haben die ja immer... Kann man sich da sehen? Kann man sich angucken?
Na, du sitzt doch nebeneinander.
Ach so, nicht zwei Erker und man...
Nee, ein Erker und da ist ein Brett und da sind zwei so eine Öffnung mit Ding. Und da konnten die nebeneinander, wie zwei Klos nebeneinander. Und das ist so ein bisschen, erinnert mich an diese römischen, weißt du, in den römischen Badeanstalten, hatten die doch, also weiß ich, 20 Meter lang, saßen die alle nebeneinander, unten lief Wasser und dann wurde das weggespült. Und da saßen, das war ja getrennt, Männlein, Weiblein, und da haben die Männer gesessen, weil, wie gesagt, Schamhaftigkeit gab es nie, haben da rumgepupst und gekackert und haben dabei ihre Geschäfte gemacht. Und daher kommt ja auch der Begriff, ein Geschäft machen, kleines Geschäft, hast du ein großes Geschäft gemacht. Kennst du das noch?
Ja, das kommt daher.
Nunu.
Absolut spannend.
Fisch, oder?
Ja. Bei meiner Tante im Dorf, es war im Erzgebirge, ich habe es in meiner Kindheit noch gesehen, da hatten Nachbarn am Haus, die hatten so ein Bauernhaus, und die hatten auch so einen Erker, wo man auf dem Misthaufen gekackt hat.
Ah, nee, echt?
Ja, und wenn der Wind vom Pöhlberg ungünstig runterpfiff, hatte meine Tante das Klopapier von den Nachbarn im Garten.
Ich bin mal bei meiner Oma in Jauchegraben gelatscht mit einem Strümpfen, mit Kniestrümpfen. 70er Jahre trug man Kniestrümpfe. Ich wusste das nie, was das ist. Danach wusste ich es.
Ja.
Das war auch nicht alles schön.
Ah. Nee.
Mit einem Jaucheschöpper haben wir bei meinen Großeltern, die hatten ein Plumpsklo auf dem Dorf und da war einfach so mit Brettern abgedeckt die Jauchegrube und dann haben die, weiß ich nicht, einmal im Jahr, je nachdem, ob es ein gutes Jahr war, aufgemacht und dann mit so einem Eimer an einem Stiel das dann irgendwie in so einen Wagen, in so ein Fass reingeschöpft und dann wurde das weggefahren aufs Feld oder so.
Das war bestimmt...
Ist noch nicht lang her, ne?
Nee. Meine Oma hatte zum Beispiel bis in die 70er Jahre gar kein fließendes Wasser in ihrem Haus.
Wo hat die gewohnt?
In Staucher. Die mussten immer zu den Nachbarn gehen, die hatten den Brunnen, da konnten die Wasser holen. Und die
Staucher
haben dann,
ist da hinter Meißen?
Bei Stauchitz, bei Hof, bei...
Bei Hof?
Bei Ibernitz.
Ibernitz?
Bei Steuten.
Bei Peskowitz hinten. Kerstin.
Ah. Dort die Ecke. Wo, apropos, bist du dein ganzes Leben lang in Dresden geboren gewesen und geblieben?
Ich bin mein ganzes Leben in Dresden geboren.
Ja, und geblieben und gewesen.
Nee, ich bin ja mal offiziell ausgereist. Kurz vor Toresschluss, genau.
Wohin?
Na, in Westen.
Aber
bin
wohin?
Ich rübergemacht, ins Schwabenland.
Ja?
Brutal, gell?
Deswegen kennst du diesen Schambelpott oder wie? Pottelschambel? Genau. Wie hieß es nochmal bitte?
Pottschamperle, gell?
Ja, Pottschamperle, gell? Ah ja.
Aber da warst du nicht lang?
Vielleicht so anderthalb Jahre oder so. Und dann war das aber ziemlich spannend hier, Neustadt.
Mhm.
Und überall Kneipen und ja, war es einfach lustig. Also ich war in Tübingen und das ist eine nette Stadt und alles ganz süß, aber ist halt sehr klein. Ne? Und wenn man irgendwie aus einer größeren Stadt kommt, wo man so ein gewisses Mindestmaß an Kunst und Kultur hat, dann will man da,
will man wieder hin.
Ja, genau.
Ja. Also du bist abgehauen, als hier noch, du sagtest kurz vor Torschluss.
Ja. Ich habe das noch miterlebt, so die Demos da, 89. Und dann fuhr mein Zug am 13. Oktober. Also es war wirklich Hammer. Ne? Und es ist dann schon auch ein bisschen blöd, wenn du gehst und eben auch die Familie zurücklässt und weißt, du kannst dich nur noch in Tschechien sehen und so. Und dann war das cool. Und dann bin ich drüben und die Mauer fällt und ja, klasse, prima. Und dann bin ich durch Zufall eben in Baden-Württemberg gelandet. Und ja, und das war aber ganz cool. Man konnte sich mal angucken, wie tickt denn jetzt der Westen? Wie geht dieses System? Wie funktioniert das und so? Und da habe ich dann auch, ich hatte ja eigentlich Sekretärin gelernt mal zu DDR-Zeiten und habe da eben ein bisschen gejobbt. Und ja, aber das war, wie gesagt, eine ganz kurze Zeit.
Kannst du auf einer Erika mit 10 Fingern tippen?
Mhm.
Da braucht man richtig aber Muckis, schlecht. Ne?
Braucht man, ja also es ist ewig her, weil ich ja, es ist das letzte Mal, was weiß ich, zu DDR-Zeiten. Und ich war, glaube ich, die schlechteste Sekretärin der Welt.
Kannst du Steno?
Eben deshalb nie.
Ah. aber Kaffee?
Kaffee kann ich.
Gut, na, das ist
Kaffee doch. Kann ich, genau. Mhm. Nee, ich habe ja Sekretärin gelernt und war dann am Theater der jungen Generation. Und es muss mich bis heute noch bei dem Mann entschuldigen, der technische Direktor damals, dessen Sekretärin ich war. Aber
der ist verzweifelt an dir.
Wahrscheinlich.
Ja, und der war froh, als du ausgepreist bist.
Wahrscheinlich, ich denke. Mhm.
Und dann aber gleich wieder zurück und dann warst du, wie du schon erzählt hast, DJ?
War ich DJ, genau. Und das 10 Jahre gemacht. Oh, mit großer Freude. Aber
Techno?
Nee, gar nicht.
Nee. Schlager?
Nee.
Rock?
Soll ich es verraten? Ich weiß es. Ich habe sie schon mal erlebt damals.
Wirklich?
Ich war mal im Schloss Nickern. War das im Schloss Nickern?
Es ja, war, da gab es die Prohibitionspartys.
Genau, im Schloss Nickern. Ich habe Trompete gespielt in einer Big Band und dann war eine DJ und ich dachte, was für coole Musik. So Swing, 30er, 20er.
Da kennt ihr euch schon, oder was?
Vom Sehen bloß.
Ah ja.
Das ist schon wieder 20 Jahre her. Seitdem habe ich die Trompete nicht mehr angefasst. Nee, das war eine coole Zeit. Also die Prohibitionsparty ist auf dem Schloss Nickern waren der Hammer.
Die ging dann noch jahrelang weiter im Feldschloss ein Stammhaus. Das war von der Location her nicht ganz so schön wie Nickern.
Weil Nickern schon so dieses, das war was Besonderes.
Auf jeden Fall. Aber die Idee wurde trotzdem weitergesponnen. Das fand ich ganz gut, eben auch mit der Musik. Und dann setzt ja auch irgendwann die ganze Swingtanz-Szene ein in Dresden, hat das nochmal befeuert. Und jetzt machen wir ja selber unseren Tanz, ne? mit der Big Band.
Ach so?
Ja, seit letztem Jahr. Also Marc Hartmann, der hat ja seit schon Ewigkeiten eine Big Band. Marc Hartmann und sein Tanzorchester, was auch schon öfter auf dem Hutball gespielt hat und auch schon bei der Prohibitionsparty. Und wir haben dann letztes Jahr vom Zentralwerk in Pieschen das Angebot bekommen für einen Tanztee. Und das machen wir einmal im Monat, also übers Winterhalbjahr. Das geht los im Oktober als ersten Termin und dann immer einmal im Monat sonntags von 15 bis 18 Uhr. Und da spielt die Big Band, ne? Richtig fettes Programm, 20 Leute. Ich singe.
Ha. Du bist die Sängerin?
Ja.
Als ich bin, Fräulein Kerstin?
Nee, ich bin Diana Knallert-Körsel.
Nochmal bitte?
Diana Knallert-Körsel.
Ah ja. Mhm.
Gefällt dir, oder?
Das gefällt mir, ja. Klingt wie so eine Sängerin aus einer Big Band.
Genau, also wir wussten bei so einer Big Band, es ist ja auch eine Rolle, die du erfüllst. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich dann diese Figur, diese Fantasiefigur, ne, im langen Kleid, so, die da angeschwebt kommt und irgendwelche Lieder singt, die braucht dann auch so einen speziellen Namen. Und da hatten wir einen feuchtfröhlichen Abend im Weinkeller und hatten dann schnell den Vornamen Diana. Das klingt immer so, das hat so was, ne, die Diana ist ja die Göttin der Jagd und das, ne, Lady Di oder Diana Damrau, die große Operndiva.
Oder dann, so ein Luftgewehr heißt auch Diana.
Ach so, echt? Naja, wegen der Göttin der Jagd, ist ja klar, ne? aus der Antike. So, und dann musste das Ganze aber noch so ein bisschen gekippt werden, dass das Augenzwinkern kriegt. Und der hat immer gesagt, er fand das immer so lustig, wenn er in Dänemark war, da stand immer
Kürsel.
Knallert-Kürsel verboten.
Ja.
Ne? Also,
das heißt Mopedfahren verboten.
Mopedfahren verboten.
Ja, genau.
Und da habe ich gesagt, ach, so ein Wort wie Knallert-Kürsel, das klingt total bekloppt. Ja. Das wäre jetzt eigentlich cool, weißt du? Du fängst das an mit der großen Diana Knallert-Kürsel, weißt du? Und es ist auch so jedes Mal für Lacher, wenn Marc mich dann ansagt, unsere Sangesdiva Diana Knallert-Kürsel.
Sehr schön.
Die Leute und sagen, wie heißt du? Was ist das für ein Name?
Das ist Dänisch, musst du dann sagen. Genau.
Aber das ist dann so ein richtiger Tanztee, wie ich es von meinen Eltern kenne, wo die gesagt haben, wir haben uns zum Tanzen getroffen.
Ja.
Und man trifft sich 15 Uhr und dann 3 Stunden tanzen und dann geht man nach Hause.
Und das Coole ist, das ist eine ganz wunderbare Tradition, die man damit belebt, weil wir hatten ja in Dresden vom Krieg über 100 Ballsäle. Wahnsinn. Also die Leute sind wirklich am Wochenende zum Schwurf gegangen. Da hat man sich, wie du schon sagst, kennengelernt. Da hat man seine Freizeit verbracht und da war man einfach glücklich. Und wir haben dort einen Ballsaal, der wirklich was ganz Besonderes ist. Also wir haben in Dresden viele Ballsäle, die so um 1900, ne, so in der Drehe. Aber der stammt aus den 40er Jahren. Der war der Ballsaal vom grafischen Großbetrieb Völkerfreundschaft. Da wurden Zeitschriften gedruckt, wie ich glaube zum Beispiel auch der Sputnik und das Mosaik und die Frösi, Fröhlich sein und singen.
Ja.
Und die haben diesen riesen Ballsaal, da ist in 60er Jahren, hat der Günter Hörig, in 50er Jahren, das erste offizielle Jazzkonzert der DDR gegeben. Also wirklich so eine Tradition. Und der ist so ein bisschen abgerockt, riesengroß, hat eine geile Bühne. Und da gibt's dann, werden Tische und Stühle aufgestellt, da wird Kuchen gebacken, also das wird wunderbar betreut von den Leuten, die das dort machen im Zentralwerk. Kuchen, Kaffee, Likörchen, Sektchen, Bierchen. Dann haben wir dort in dem Gelände ist so eine Tanzschule, Swingtanzschule, der Club Savoy. Die machen jedes Mal eine kostenlose Tanzeinführung, 14:30 Uhr. Und dann geht es 15 Uhr los mit dem Tanz. Und wir haben, das ist so cool, eine Mischung von Leuten. Da huppen die kleinen Kinder rum. Ne? Die spielen, da ist so ein Kicker, die rennen da rum, die tanzen. Wir haben die Swingtänzer, die richtig eine tolle Show machen. Wir haben Leute, die einfach rumhüppeln. Und wir haben die ganz alten Leute, die mit glänzenden Augen an ihrem Prosecco, an ihrer Kaffeetasse sitzen und sagen, oh, das ist unsere Zeit. Mhm. Die eine Big Band mal wieder hören. Wo kann man das denn hören? Oh, das ist unsere Zeit. Und wir haben ja auch so Liedgut, was alles deutschsprachig gesungen ist. Ja. Also das heißt, die verstehen das alles. Wir haben ein bisschen Bärbel Wachholz, wir haben ein bisschen Evelyn Künecke, natürlich alle die Jungs schön im Frack mit Fliege und die schönen Pulte. Also das ist wirklich so, es ist auch wie aus der Zeit gefallen. 15 bis 18 Uhr, danach kannst du nach Essen gehen, kannst deinen Tatort gucken. Und das ist wunderbar und das geht bis April. Und im April machen wir dann sogar ein Big Band Ball mit dem Newtown Swing Orchester. Das war quasi zwei Big Bands gegenüberstellen, die dann miteinander kommunizieren, musizieren. Coole Kiste. Also das ist gerade so das heiße Ding, was
das
so am Laufen
total
ist.
Total gut. Wenn wir mal Zeit haben, wenn wir mal an einem Sonntag Zeit haben, Lade ich dich zum Tanzen ein, Cordula.
Ja, aber wir müssen schon 14.30 Uhr hin zu dieser Einführungsveranstaltung.
Wir müssten wahrscheinlich
damit
schon
ich diesen Move lerne, wo ich dich zwischen meinen Beinen so durchschleudere und dann hinten über die Schulter, um den Hals dich wickle und dann wieder abstelle auf den linken Fuß. Um dich dann wieder zu biegen. Bitte?
Swing-Makramee.
Richtig, genau. Richtig.
Ich glaube, Wir sollten dann schon am Montag hingehen.
Zum 14.30 Uhr. Ja.
Montag 14.30 Uhr bis Sonntag 14.30 Uhr.
Ja. Ins Leistungszentrum Swingtanz Dresden.
Genau.
Sehr gut. Was ist Lindy Hop?
Na, das ist eine Swingtanzart. Da gibt es ja verschiedene und das kann man dort lernen.
Ja.
Also das Schöne ist, dass sie dort wirklich in der Tanzschule, machen die ja schon seit Jahren an, auch so für ganz blutige Anfänger kannst du reinkommen und dann kannst du immer mehr Tänze lernen, Balboa und
Rocky also, Balboa?
Genau.
Heißt der nach diesem Tanz?
Nehme
oder
ich mal
der
an.
Tanz nach dö.
Ja, ja, genau.
Da muss man die Arme so hochnehmen bei Balboa.
Genau.
Ja.
Aber nicht den Deo-Roller vergessen
vorher. Das stimmt.
Das ist auch ein bisschen beschädigt. Ja.
Was ist Lipsy?
Hab der ist in Leipzig gelesen. Erfunden worden.
Deswegen Lipsy.
Deshalb Lipsy.
Ah, und das ist so eine DDR-Antwort irgendwie auf Westtänze, oder?
In der Zeit, wo der Lipsy war, hat man den Twist getanzt. Also man wollte ja immer diese eigenen Begriffe, wisst ihr noch, die Musiker damals, die mussten ja immer so und so, ich weiß nicht, 60% deutsche Titel, 40, ne, dass man vielleicht das machte, um einen nicht so englisch klingenden Begriff zu schaffen. Das kann ich mir vorstellen.
Ah ja, aber es ist auch irgendwie ein eigener Tanz, oder? Das sind doch jetzt neue Schritte oder neue...
Ja, ich weiß nie, wie der aussieht. Ich glaube, er war jetzt nie ganz so verwegen, dass er sich gegen Rock'n'Roll. Er hatte, glaube ich, weniger Sexappell.
Genau.
Wird das heute noch gepflegt, der Lipsy? Gibt es noch Lipsy-Gruppen?
Nee, also wie gesagt, der hat sich nie so richtig. Also ich kenne das nur dem Namen nach. Ich wusste gar nie, wie der. Und ich weiß, dass es aus Leipzig kommt. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Und. Insofern, es hat sich nie etabliert. Es ist quasi so ein Fossil.
Vielleicht gibt es ja bei den Zuhörern so eine Lipsy-Gruppe.
Ja.
Und die könnten uns dann ein Video schicken.
Da müssten wir nach Leipzig.
Ja, da fahren wir mal nach Leipzig. Leipzig oder, ist doch nicht schlimm.
Na klar.
Oder man muss das bewahren vom
die
Aussterben. Metropole. Und eine Lipsy-Bewahrgruppe machen.
Ich finde, es klingt wie so ein Getränk. Ich nehme noch ein Lipsy.
Ja.
Ja, es gibt so ein Saftschorle, das hieß so ähnlich.
Lipz.
Lipz.
Aus Leipzig. Ja. Wir dürfen das sogar benennen, denn es ist ein sächsisches Produkt.
Ja.
Lips gibt's.
Ja. Und die könnten ja eine Lipsy Reenactment Gruppe sponsern.
Marketingtechnisch ist das eine super Idee. Also, dass man die Musik aufleben lässt, dazu tanzt und sagt, dass es mit der Limo viel geschmeidiger mit der Hüfte und so weiter.
Ja.
Oder?
Ja, weil da Kollagene drin sind für die Kniegelenke.
Ja, du solltest dir diese Idee.
Habe ich bereits gemacht.
Die Nase ist schon am Vergolden.
Ja, ja.
Die blinkt schon hier im Keller von der Burg Stolten.
Ja, nein, das ist.
Das ist natürlich immer gut, wenn man da so einen Riecher hat, weißt du?
Ja.
Wir haben schon ganz viele Marketing-Ideen gehabt, also die auch wirklich, also
teilweise auch gar nicht umgesetzt wurden.
Das muss ja auch gemacht werden.
Ja.
Wenn wir es nicht machen, macht es keiner.
Nee, das glaubst du nicht.
Ja. Kann der Laie Swing und Lindy Hop unterscheiden? So,
nö.
Das sieht ähnlich aus, oder?
Also kommt noch an, wie laienhaft
ja,
der ist.
Ich, kann ich du, das unterscheiden?
Nee, du, nein. Nein,
nee,
nein,
der Laien. Nee. Genau.
Der Laie sleeps tonight.
Also das ist jetzt wie Kassatschok und Tango.
Das kann man unterscheiden, oder?
Denke ich schon, ja.
Ja. Okay.
Gibt's für dich bei deinen Stadtführungen einen Lieblingsort eigentlich? Das wollte ich noch fragen. Hast du einen Lieblingsort in Dresden?
Das ist wirklich eine ganz, ganz schwere Frage, weil die Stadt einfach so ein Lieblingsort ist.
Aber gibt es, wenn du unterwegs bist bei so einer Rundführung, bei so einer Stadtentführung, so einen Ort, wo es so tief in dir drin sich schon die Hände vergnüglich reiben, weil du sagst, gleich kommen wir dahin, da habe ich was zu erzählen, da gefällt es mir am besten?
Also es ist immer wieder genial, auf dem Zwinger oben zu sein, weil das eben so eine Art Mini-Versailles ist.
Ja.
Ne?
Was heißt oben?
Na, du gehst hoch auf die Balustrade,
ja.
Und da kannst du oben komplett rumlaufen,
ja.
Und hast diesen riesen Umblick und das einfach, um mal zu sehen, dass das eine riesige Party-Location, ne, gewesen ist, aber auch dann der Blick rüber zur Lungenkrebskathedrale.
Bitte?
Zur Jenice.
Ja.
Ach so.
Die Zigarettenfabrik.
Ach so, die heißt
Lungenkrebs. Die Lungenkrebskathedrale, nicht lang,
das ist ja
los.
Lustig.
Das ja. Sind, ja.
Ja. Na, es gibt ja so ganz viele, wisst ihr, so wie zum Beispiel der Dreck'sche Löffel oder.
Was ist der Dreck'sche Löffel?
Das war ein herrliches Selbstbedienungsrestaurant am Fütschigplatz, heute Straßburger Platz. Leider abgerissen, das Gebäude, geiles 50er Jahre Gebäude. Und das war so schlimm, die Küche, deshalb hieß das der Dreck'sche Löffel. Ne? Oder zum Beispiel am Postplatz, da gab es eins, das war der Fresswürfel.
Genau, den,
ne?
Kennen
und dann gibt es ja noch die Käseglocke.
Die gibt es wieder, ne?
Das ist oder, ja, das oder, war ein Fahrkartenhäusel auf dem Postplatz.
Ja.
Und das ist, und ich habe immer gedacht, das schreit nach einem Café. Das ist so ein zentraler Punkt. Hier müssen die Leute aussteigen, erstmal schön ein Schälchen Häsen. Und dann ist das seit Jahren. Ist die Käseglocke in Kaffee. Und da kannst du draußen sitzen und da kriegst du dein Aperolchen, da kriegst du Kaffeekuchen, da kriegst du deine Bratwurst.
Eierschecke? Mega.
Ich weiß nicht, ob die Eierschecke haben. Das ist aber ein schweres Thema, in der Altstadt eine gute Eierschecke zu finden. Aha. Echt.
Ja.
Echt.
Ja. Mhm. Was gibt es noch für, ich kenne noch die Zitronenpresse.
Die Zitronenpresse auf jeden Fall. Genau.
Vielleicht musst du es mal dem Ines erklären.
Was ist denn die Zitronenpresse?
Die Zitronenpresse ist diese wunderbare Glaskuppel auf der Hochschule für Bildende Künste. Die steht auf der Brühlschen Terrasse. Dieses Riesengebäude.
Da sagt man die Zitronen. Das war mir neu.
Das ist die Zitronenpresse. Und da oben drauf ist ja so eine Figur. Sieht aus wie ein Engel. Und da sagen die Leute immer, die einen sagen, das ist die Göttin Pharma, die Göttin des Ruhmes. Manche sagen, oh, ist die Göttin Nike, die Göttin des Sieges. Nike? Nein? Mhm. Nike? Ja. Hilft beim Siegen, ne? Göttin des Sieges.
Aber die müsste man erstmal abzupfen, wenn man eine Zitrone pressen will.
Das stimmt.
Und die heißt Zitronenpresse, weil die so ein geriffeltes Dach
hat,
oder?
Weil die so geriffelt ist.
Und jetzt frage ich dich was. Die Tante Martel, die hat immer gesagt, auf dem Rathaus, da steht der Nieselprim. Kennst du das?
Nieselprim. Also ich kenne den Begriff Nieselprim, der ist sehr, sehr schön. Weil das hat man immer zu Kindern gesagt, oh, was bist denn du hier für ein Nieselprim?
Ja, und die sagt, weil der doch die Hand so hinhält, diese Figur, dass der die Hand aus dem Fenster hält und guckt, ob es noch nieselt. Deswegen ist das der Nieselprim.
Aha.
Ist das in Dresden allgemein, dass man das so, der ist es anscheinend unbekannt, also ist es wahrscheinlich eher eine Idee von der Tante Mortel.
Also das kann schon sein, dass es viele gibt, die das als solches deuten, ob es nieselt. Wobei der das ja schon weiter oben merkt, ob es nieselt.
Ja. Ne? Ja, der steht ja drin, hält genau. Die Hand aus dem Fenster.
Genau, also ist ja so, der Rathausmann, das Rathaus ist ja um 1900 neu gebaut worden. Und das Interessante ist, da holt man sich extra einen total durchtrainierten Akrobaten vom Zirkus Sarasani ran. Ne? Und ich finde das immer niedlich, wenn ich so mit Rundfahrt vorbeifahre und sage ich immer, guck mal Mädels, da oben, da steht ein knackiger Mann. Da gucken die schon mal, ich sage, kommt noch besser, ist ein knackiger, nackiger Mann. Ne? Und dann sehen die das eben, so mit seinem Waschbrettbauch. Und da kann man quasi sehen, dass schon 100 Jahre vor Brad Pitt gab es Männer mit Waschbrettbauch. Mhm. Wurde damals mit einem Vollbart versehen, würde man heute wieder machen. Ne? Und der
Hipster.
Der Hipster, genau. Und der hält seine Hand schützend über Dresden. Also ist der Schutzpatron von Dresden. Und die eine Hand schützt die Stadt und segnet, so wie der Pfarrer das macht. Ne? Deshalb ist der Arm auch, um da nie gleich hier wieder in irgendein Gedankenmuster zu kommen, der Arm ist nicht rechts oben, sondern der ist schützend, wie in segnend, wie beim Pfarrer. Und in der anderen Hand, da hat er das Füllhorn. Ne? Also die ganze Fülle soll über die Stadt verteilt werden. Ne? Er wünscht der, er segnet die Stadt und wünscht ihr reiche Fülle. Ne?
Ah ja, okay. Und du sagtest, ein Akrobat vom Zirkus Sarasani?
Sarasani, ja.
Das also war, die haben den abgegossen, abgeformt. Der hat Modell abgeformt. Gestanden dafür.
Der hat Modell gestanden.
Aber ist diese Figur nicht riesengroß? Ist die nicht irgendwie 6 Meter hoch oder so?
Die ist um die 4 Meter. Das Coole war, die hatten vor ein paar Jahren, haben die den mal neu vergoldet. Und dann stand der direkt daneben und da konnte man sich das mal angucken. Na? Und das war wirklich ganz spannend. Habe ich heute noch Fotos davon. Und
der Herr Kosel.
Habt ihr es jetzt auch gehört?
Es hat übelst geplautzt oben. Nicht, dass die Tür ins Schloss gefallen ist und wir kommen nicht mehr hoch.
Na, jetzt machen wir es mal zu Ende, können wir dann immer noch
habt
gucken.
Habt ihr eigentlich dann auch schon mal mit Geistern, das ist ja öfter, dass das mal so ein bisschen rumspukt und so?
Wir hatten schon mal irgendwie Geräusche, wo aber sich dann
waren
aber...
dann bloß die Handwerker.
Da habt ihr aber Glück gehabt. Ja, also sonst geht ihm ja echt die Düse, oder?
Ja, ja.
Wenn da immer so Geräusche kommen.
Ja, hier war schon mal Stromausfall, das war tatsächlich nicht so angenehm. Ja, und wenn du hier unten im Keller sitzt und bis du da diese Gänge alle abgetastet hast, bis es hochgeht.
Und du hast ja mal hier übernachtet.
Mhm.
War nix.
Da war nichts, nee, nee.
Da lief nur der Hautrockner.
Ja.
Gut. Du hattest vorher eine Flasche Kataka niedergemacht.
Ich habe so ein bisschen
zu.
Im Stile August des Starken gehandelt und dann ging's.
Oh, alleine, also Hut ab.
Ja.
Ist nicht schlecht.
Ja. Hm. Mutprobe. Hm. Aber habe ich bestanden.
Der Zwinger, jetzt um nochmal kurz zurückzukommen. Nu, nu. Der Zwinger ist für dich zum Beispiel ein sehr schöner Ort in Dresden.
Der Zwinger ist ein toller Ort. Du hast von oben den Blick auf die Stadt, du hast Sichtachsen. Aber was auch mega ist, der große Schlosshof mit diesen tollen Sgraffitos. Der ist ja so wunderbar verziert in dieser Grau-Weiß-Technik. Kann ich sehr empfehlen. Ich merke schon, ihr müsst mal eine Führung mit mir mitmachen.
Oh ja,
ja, ich merke das. Aha,
können auch mal eine Führung verlosen, oder?
Ja, können
gibt's das, dass man im Podcast was verlost?
Wenn wir das machen, dann kann man das machen.
Ja, mhm. Wir können ja dann einfach sagen, nee, hat schon jemand gewonnen.
Wir haben es gewonnen.
Genau. Genau. Ich wollte noch zu dem Zirkus, also der Akrobat vom Zirkus Sarasani, der da abgeformt wurde. Ist der Zirkus Sarasani auch so eine Dresdner Institution? Ist das sowas Alttraditionelles?
Ja, total. Ja. Der stand ja gegenüber von der Raubritterburg.
Das war ein fester Zirkus, also ein Chapiteau, was immer stand. Das war kein Wanderzirkus, nee. Oder?
Ah ja. Genau, also ihr kennt doch die Raubritterburg, oder? Das
Nö.
Finanzministerium.
Die heißt Raubritterburg?
Was das ist die Raubritterburg.
Ah ja, Mensch, genau. So schöne Worte nee, hier. Ist, lustig. Ist, genau. Also wir fassen zusammen, die Lungenkrebskathedrale, der Dreck'sche Löffel, der Fresswürfel, die Zitronenpresse, der Nieselbrem genau. Und die Raubritterburg.
Die Raubritterburg.
Das ist auch so sächsischer Humor, oder? Dass man ja. Sich solche Wörter ausdenkt.
Ja, ich glaube, das macht der Sachse total gerne.
Ja, in Leipzig gibt es das doch auch, ne?
Ja, total, und, ja.
Und der Weisheitszahn.
Aber machst wir waren bei Sarasani.
Ah ja.
Sarasani, um das noch genau. Zu Ende zu bringen. Entschuldigung.
Das war davon, von dem Zirkus hat mir mein Opa erzählt. Also wie gesagt, der ist gegenüber vom Finanzministerium am Carola-Platz. Da ist heute ein Parkplatz mit Bäumen und da stand das Gebäude riesengroß, ein großes Rundgebäude. Da passten 4, ich habe sogar gehört, bis zu 5000 Leute rein. Also boah. Vergleich, Semperoper 1500. Und das war der größte Zirkus in Deutschland.
Und Gebäude heißt, das war ein festes Zirkus.
Das war ein festes Gebäude. Das war kein Zelt. Wir können uns das heute nicht mehr vorstellen, weil was das Leben der Menschen extrem verändert hat vor Jahrzehnten, das war das Fernsehen. Das Fernsehen hat die Leute von der Straße gefegt. Mhm. bis dato sind die Leute rausgegangen jedes Wochenende und auch in der Woche. Heute würde sich ein Zirkus nie mehr halten, würden sich Ballsäle nie mehr halten, weil die Leute vorm Fernseher oder gleich vorm Handy sitzen. Ja. Ne?
Und da können sie Monte Carlo gucken und das ist sowieso besser.
Nicht ja. Wahr. Nee, aber das war ein Riesenzirkus und mein Opa hat immer erzählt, dass die eine Nilpferd-Dressur hatten. Wusste ich gar nicht, wann Nilpferde dressieren kann. Ja. Und dann sind die, ich habe noch so alte Postkarten und da gehen die mit ihren Elefanten runter in die Elbe und lassen die in der Elbe baden. Das war der Werbegag. Oder die spannen Seile vom Finanzministerium zum Dach von diesem Zirkus, also quasi über die Straße, wo heute die Straßenbahn fährt. Mhm. Ne? Und da sind die langbalanciert, die Seiltänzer. Also die haben total krasses Zeug gemacht. Und das ist aber weggebombt worden, das Gebäude. Mhm. Und es gibt ja heute aber einen Nachfahren dieser Familie, den André Sarrazani, der seit vielen Jahren so ein Varieté, so ein Dinner-Varieté macht. Also quasi den Zirkus in die heutige Zeit holt, weil Zirkus in dem Maße, wie gesagt, das funktioniert nicht mehr.
Ist das ein Künstlername oder ist das
Sarrazani?
Ja.
Ja, ich glaube ja.
Sarrazani klingt so ein bisschen nach
rasant.
Ja, und nach Italien, so nach.
Ja, aber man hat sich ja immer diese Namen einfallen lassen. Es muss immer klangvoll sein, so wie das Odol-Mundwasser. Ne? Das ist ja auch so ein Begriff, Odol oder Chlorodont. Ne? Ja, oder zum Beispiel die erste europäische Markenlimonade geht ja auf den Radebeuler Karl Eduard Bilz zurück, diesen Naturheilkundler. Sinalco.
Ist von hier? Also ist das eine sächsische?
Jein. Also es ist so, das war in Zusammenarbeit mit einem Mann aus Detmold. Und der hat sich aber den Namen vom Bilz genommen. Das hieß ursprünglich Bilzbrause. Ich weiß das deshalb, ich habe so eine Führung mal.
Ja.
Habe ich mal zu Corona-Zeiten das ist quasi eine Ganztageswanderung, total cool, das müssen wir mal machen, durch Radebeul. Unter dem Motto, erst Wasser predigen, dann Wein trinken, wisst ihr?
Ja.
Und da geht es eben um den Bilz, war ein faszinierender Mann. Und der war so bekannt, dass sein Regelwerk zur gesunden Ernährung und zur Anwendung 3,5 Millionen Mal verkauft war, in alle europäischen Sprachen übersetzt. Und da sind natürlich dann auch die Leute an ihn rangetreten und da gab es eine Bilzbrause. Und dieser Name Bilzbrause, den gibt es wieder. Und den gibt es aber zum Beispiel auch in Südamerika. Da gibt es also so eine Reichweite hatte der Bilzbrause.
Und Sinalco kommt von ohne Alkohol,
ja,
oder?
Ja, Sinalkohole.
Ja. Mhm. Ah ja. Und Bilz klingt aber so ein bisschen wie.
Der Bilz kam aus Merane.
Ah ja. Mhm. Aber Bilz klingt jetzt nicht so appetitlich. Das klingt so wie Pilz. Eine Pilz.
Aber ein Fußpilz?
Ja.
Eine Pilzbrause ist ja wäre ein Bier.
Eine Pilzbrause. Eine
ja, genau.
Pilzbrause, das wäre so, sagen
eine
wir mal.
Hopfenblütenkaltschale.
Ein Hallimasch, vergorener Hallimasch
ja.
mit Kohlensäure oder so.
Das wirkt dann auch noch im Nachgang.
Man weiß es nicht. Müsste man mal probieren. Naturheilkunde hat viele Facetten. Auch reinigende. Der hat auch das Pilzbad entwickelt. Oder
nee,
das ist nach ihm benannt? Oder?
Nee, der hat das ins Leben gerufen. Das war erst ein Luftbad und dann mit Wasser.
Was ist denn ein Luftbad? Geht man dann ohne Wasser oder was? Sind die Becken dann leer? Oder was ist?
Ja, das klingt für uns heute ein bisschen speziell.
Mit Zehner.
Auch da wieder, du musst das in den historischen Kontext setzen, dass die Leute ja zu der Zeit, Bilz lebt so um 1880, bis hochgeschlossen angezogen sind. Und vor allen Dingen die Frauen in einer Kleidung, in Korsetts, wir reden nie von Korsagen, sondern die Frau, der Körper wird eingezwängt und verbogen. Ne? Und das heißt, man lässt weder Wasser noch Luft an den Körper. Und so beginnt man, die Leute davon zu überzeugen, dass doch der Körper unser ganz natürliches Instrument ist und dass an den Körper, fangen wir erstmal mit der Luft an, Luft dran muss. Dass wir Kleidung tragen müssen, die uns frei agieren lässt als Menschen. Der hat da quasi wie so Wiesen, so ein Waldgebiet. Und da hinter den Zäunen dürfen sich die Leute ausziehen, bis auf eine Badehose oder einen Badeanzug. Aber das ist für damalige Zeit schon so, dass die Moralapostel Sturm laufen, was da für schlimme Dinge passieren.
Das war schon Porno fast.
Aber war schon fast, also für damalige Zeit.
Ja.
Und da kommen die Leute quasi mit ihrem Körper wieder ins Benehmen und erfahren, wie das ist, wenn man einfach Teil der Natur ist, wie man auf der Wiese liegt, wie man durch den Wald springt oder einfach sich der Natur wieder annähert und auch mit dem Körper Kontakt aufnimmt. ne? Sich also frei fühlt. Ne?
Aber dieses so gekleidet sein war doch eher ein Ding von reichen Leuten, oder?
Die Armen
waren
genauso.
Doch nicht geschnürt, oder?
Die armen Frauen, naja, doch. Also ja. Die hatten jetzt keine teuren Mieter. Aber wer nicht geschnürt war, das galt als liederlich.
Aha.
Ne? Mhm. Das waren dann eher Dirnen, die es haben hängen lassen, quasi. Ne? Also insofern gab es ja schon eine ganz klare Kleiderordnung und immer schön bedeckt und lange Röcke und lange Blusen und auch im Sommer in der tierischsten Hitze, die haben sich innen abgeschwitzt. Und der sagt, komm, lass Sonne an die Haut, das ist wichtig. Also der wusste noch nie, dass das mit dem Vitamin D im Zusammenhang. Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, und Wasser an die Haut. Natürlich können die Leute nie schwimmen, das sind so Wasserbassins, die so für Nichtschwimmer, und da toben die rum und machen los und so.
Hat der Eintritt genommen?
Ja, aber wenig Eintritt. Ja. Also, weil er hatte ja Sanatorien, die waren eben für gut betuchte Menschen. Und da er aus einfachen Verhältnissen kam, wollte er eben auch was zurückgeben und hat dann gesagt, bei diesem Bad möchte ich, dass auch die einfachen Leute rangenommen werden an diese Reformbewegung, ne? Licht, Luft, Sonne. Das sind ja so die Themen, alles, was dem Körper gut tut. Und das sind letzten Endes, sind da so viele Dinge dabei, die bis heute ihre Gültigkeit haben. Das ist eigentlich das Interessante, ne? Dass der gar nicht so, obwohl das so weit weg für uns ist, so 150 Jahre, also bis hin, dass er in seinen Büchern schreibt, es müsste eine Gesellschaft geben, wo jeder einfach einen Betrag X bezahlt kommt, mit dem er um die Fichte kommt. Und den Rest tut er dazu arbeiten. Wir nennen das heute bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Die Idee hat er um 1880. Spannende Kiste.
Wusste ich nie. Da verdanken wir dem Herrn Bilz sehr viel.
Kann man so sagen.
Sind wir dem Herrn Bilz immer noch dankbar.
Da müsst ihr mal hinfahren in das Wellenbad. Das gibt's, da machen die immer noch die Welle. Jede halbe Stunde.
In Radebeul.
Ja?
Ja, das kenne ich.
Das ist wirklich cool.
Ich war da schon mal mit meinem Cousin.
Da kannst du mit der Bimmelbahn hinfahren.
Mit dem Lösnitzdackel. Haben wir uns gleich gesagt. Können wir uns was wünschen? Zum Beispiel eine Karte fürs Bilzbad.
Die können wir auch verlosen vielleicht.
Ja.
Ja.
An uns.
Zum Beispiel, ja. Ja, wenn ihr eine Karte fürs Bilzbad gewinnen wollt, schreibt uns einfach.
Mhm. Ja, wir haben keine Adresse, oder?
Oh, leider schon weg.
Aber wir haben gar keine Adresse.
Na, das macht es extra spannend.
Ah, und schwieriger.
Ja, also die knifflig, um genau zu sein.
Naja, aber am Ende, wisst ihr, die wissen ja, wo ihr sitzt. Dann habt ihr das nächste Mal hier den Keller von der Burg Stolpen voller Briefe.
Mhm. Oder voller Menschen.
Ja, wisst ihr, wenn die nämlich schreiben an die Burg Stolpen, CO, Zärtlichkeiten mit Freunden.
Kommt das an. Da muss man nicht mal eine Postleitzahl oder irgendwas drauf schreiben, nee, weil die Burg genau. Stolpen in der ganzen Welt bekannt ist.
Gräfin Koseltauen.
Ja. Gibt es einen geheimen Ort, den du nie jemandem zeigen würdest in Dresden, weil es dein geheimer Ort ist?
Mein Dachboden?
Gut, wäre da was zum Zeigen?
Na, nur die Wäsche, aber besser.
Aber gibt nicht jetzt, wo du sagst, das ist mein Lieblingsort. Da will ich nicht so viele Touristen sehen.
Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Vielleicht die Saloppe.
Ja, ist so dein Lieblingsort mit?
Also ich mag die Saloppe total. Das ist für mich wirklich so. Also ich freue mich jedes Mal, wenn dann so nach dem Frühling wieder der Sommer kommt. Saloppezeit. Weil das ist einfach so, das ist ein Ort der Vergnüglichkeit. Du gehst dort schon hoch die Treppe ins Vergnügen. Ne? Schön die Lampen, da ist Musik, da triffst du nette Leute, da gibt es lustige Getränke. Ich bin da eigentlich jede Woche zum Tanzen.
Und der Blick ist auch schön, oder?
Na, der ist ja zugewachsen.
Ach stimmt, den muss man im Winter hingehen. Dann
aber das ist einfach die Dirty Dancing Nächte dort. Also mit was für einer Liebe dort die Veranstalter das. Und vor allen Dingen über so einen langen Zeitraum, wenn du überlegst, wie lange es das gibt, das bestreiten und nie verloren haben an Energie. Und es ist ein wunderbarer, ganz zauberhafter Ort. Also den möchte ich auf gar keinen Fall missen.
Man merkt, dass du richtig verliebt bist in Dresden, oder?
Ja.
Ja, ich liebe aber auch andere Städte. Also vielleicht lasse ich mich einfach gerne begeistern.
Welche denn noch? Was soll es denn da noch geben nach Dresden?
Oh, ich liebe Wien. Wien ist toll. Viele sagen übrigens, dass Dresden die wienerischste Stadt Deutschlands ist.
Aha.
Wegen der Gebäude einfach so. Ne? Diese Gebäude, die man so in der Altstadt hat, diese Prunkgebäude. Mhm. Also Leipzig hat ja mehr so ganz tolle Bürgerhäuser. aber jetzt diese vielen repräsentativen Gebäude, die man eben hat. Und das Schloss natürlich, die Sammlung, Café und Kuchen, der Eierschäcker.
Stimmt. Oh, geht dann los. Die Stadtteile, Dresden-Favoriten, Dresden-Simmering, Dresden-Alt-Erla.
Ja, genau.
Da gibt es natürlich
Verwandtschaften. Der 13. Bezirk, nie zu vergessen.
Richtig,
genau. Ja, genau.
Und auch die Eiträge, die man hier
die
und da
Eiträge, erwerben kann. Die Eiträge, ja. Oh ja, herrlich. Aber die gibt es ja mittlerweile sogar hier.
Ja?
Die holen wir immer, genau. Im Rewe gibt es Eiträge.
Heißt die auch Eiträge?
Nein. Na, wir sagen das immer. Unsere Tochter, die schmeißt sich dann für Ekel in die Ecke.
Zu Recht.
Ja.
Das heißt nicht wirklich so.
Nee, das heißt Ohrträge.
Genau. Ja, genau. Stimmt. So ungefähr wird das ausgesprochen. Hm.
Du bist doch richtige Dresdnerin, auch mit Vokabularkenntnissen. Mhm. Was ist Muschebubu? Denn du als DJ und Swing-Sängerin und
Tanztee
und in schummrigen Buden Musik machen, du musst doch vielleicht gut definieren können, was Muschebubu ist.
Das ist wirklich jetzt schwierig. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen eine andere Definition
oder
davon.
Oder ich frage mal so, wie viel Kelvin hat Muschebubu? Wann
Muschebubu
ist Muschebubu?
Ist rot.
Ist rot.
Ist rot?
Ja. RAL 3003 so?
Ja, kann man so sagen, genau. Schummrig und kuschelig, gemütlich. Vielleicht ist es auch ein bisschen anrüchig.
Muschebubu ist ein
bisschen... Könnte sein. Ich würde es eher mehr als gemütlich... Weißt du, so im Winter ein kleines Kerzel an, da schön ein bisschen was Nettes zu essen, zu trinken, schöne Musik. Oder du kuschelst dich ein auf dem Sofa, da machen wir ein bisschen Muschebubu. Mhm. Aber es gibt Leute, die das, wie gesagt, auch...
Es kommt auf die Lokalität drauf an, wo Muschebubu vielleicht. Ist.
Vielleicht. Ist zum Beispiel im Klacks Muschebubu?
Mauschebaubau.
Ja. Okay. Und weißt du, wo das Wort herkommt? Hat das auch so einen französischen Hintergrund?
Habe ich mir in der Tat schon mal Gedanken drüber gemacht.
Mouschebubu oder sowas?
Mouche ist die Fliege.
Ah ja.
Weil man hat da früher diese Schönheitsflecken. Das habe ich nämlich mir mal wegen, ich habe so eine Führung, die geht zum Thema Liebe, Sprache der Liebe. Man hat ja je nachdem, wo der Schönheitsfleck war im Gesicht, hat man damit ein Signal gegeben, hat damit nonverbal kommuniziert. Ne? Und diese Flecken sind entstanden, weil man damit so diese Pockennarben abdecken wollte oder so eben unschöne Stellen auf der Haut. Ne? Also ebene, schöne Haut war schon immer.
Oder sie waren einfach schon da und waren richtig große Mitesser.
Ja, zum Beispiel auch das, ne? Oder so. Und dann hat man sich eben so kleine Schönheitsflechter und die hießen Mouche für Fliege, weil das aussieht von Weitem, als würde da eine Fliege sitzen. Also das war wirklich aus Samt oder Seide, ein Pflaster, wie heute aufgemalt, mit so einem Stift. Und Mouche à boîte ist dann auch diese Dose, wo man das dann reingetan hat. Das waren also wirklich so Kunstobjekte und das konnten auch verschiedene Formen haben. Genau.
Und du sagst, das waren so wie Codes, je nachdem, wo das geklebt war. Und was bedeutet das? Hast du ein Beispiel? Was heißt auf der linken Wange die
also
Mouche?
Ich habe jetzt nicht alle auf dem Schirm, ich muss, weil das so viele sind. Also auf der Stirn heißt, ich bin die würdevolle Dame. Auf dem Busen heißt, ich bin großzügig. Und es gibt dann zum Beispiel ich bin offen für ein Abenteuer. Oder ich bin verheiratet. Und schön fand ich immer die, wo dann angedeutet wurde, ich bin zwar verheiratet, aber trotzdem offen für ein Abenteuer. Also, ne?
Dann muss man zwei und noch einen für großzügig. Spannend.
Oder ich bin gefährlich, ich bin die Angreiferin und so. Also da wurde dem Mann schon klar gemacht, okay, also...
Achtung oder...
Oho. Aber man musste die Codes kennen.
Ja.
Gab es auch Männer, die sich was aufgeklebt haben?
Ich glaube, dass...
Es gab doch im Barock auch so Schönheitsflecke. Ja. Ne, so
das ist quasi in der Renaissancezeit schon entstanden. Oder, im Barock wird das dann richtig so, genau. Und dann gerät das in Vergessenheit und kommt dann im Grunde genommen wieder mit Marilyn Monroe. Die hatte das.
Hat die sich das aufgeklebt?
Nee, das hat man dann gemalt.
Ah, okay, gut.
Den Schönheitsfleck. Und auch Madonna hat das gemacht lange Zeit und Dieter von Thies, diese Burlesque-Tänzerin, die macht das bis heute. Ne? Also das hat immer mal wieder so ein Revival erlebt, aber die Hochzeit war eben so in der Barockzeit. Und ich habe auch schon das gesehen in Filmen, dass auch mal ein Mann so einen einzelnen Fleck hatte.
Ja.
Also auch die waren ja geschminkt in der Barockzeit.
Ja, und dieses Mouche, meinst du, hat mit Muschebubu zu tun? Oder vermutest du das?
Ich vermute es, dass es irgendwie daher kommt.
Ja. Du sagtest, dass du das im Rahmen einer Liebesführung machst. Hast du verschiedene Themen? Gibt es da so die Führung ihrer Wahl?
Ja, also ich habe verschiedene Themen. Ich mache zum Beispiel in Dresden das Kneipen- und Szeneviertel. Ich mache Fahrradstadtführung, mache in der Umgebung verschiedene Touren und in der Altstadt insgesamt 4 verschiedene. Also die eine, die sich so als Übersichtsführung versteht, eine andere, wo es nur um Dresdner Frauen geht, Frauen, die in Dresden gewirkt haben oder die eben im Stadtbild zu erkennen sind oder irgendwo zu sehen sind. Dann habe ich eine Führung zum Thema Dresden als Revolutionsstadt, weil ja auch hier 3 Revolutionen stattgefunden haben. Das war gerade so, als 30 Jahre Mauerfall war, so, da habe ich das so als Inspiration genommen. Und die neueste Führung, die ich habe, da geht es um das Universalthema Liebe. Und der Hintergrund ist eben der, dass sich Liebe überall finden lässt und das meist besungenste Thema ist Filme, Lieder, Gedichte, Geschichten. Es geht eigentlich immer um Liebe und der Casanova, der große Herzensbrecher, ganz oft hier in Dresden war und da auch seine Spuren hinterlassen hat, sich auch über die Damen ausgelassen hat, über die Dresdner innen und genau. Mhm.
Singst du auch auf den Touren?
Nein.
Nee.
Nee.
Weil du gerade gesagt hast, es gibt so viele Lieder über Liebe. Dass Fräulein Kerstin irgendwie dann überraschenderweise...
Nee. Aber ich habe ganz viele Bonmots zum Thema Liebe.
Ja.
Und es ist wirklich ganz spannend zu sehen, wer was gesagt hat. Ob das Albert Schweitzer ist oder Buddha oder eines der schönsten Gedichte über die Liebe kommt aus der Bibel. Ne? Also, dass man so eben wirklich merkt, an Liebe ist überall, an allen Orten. Man muss noch genau hingucken. Und da war dann so mein Sport, einen total unerotischen Ort zu gehen und dort nach Spuren der Liebe zu suchen. Und da bin ich quasi an einem Kulturpalast und da ist ja an der Seite so ein großes sozialistisches Wandbild, der Weg der Roten Fahne, so der Weg der Arbeiterbewegung. Und da sind sie eben alle, Stalin und Lenin und Thälmann und bla bla bla. So, und dann habe ich mir ihn rausgegriffen und habe da einen, der also wirklich ein glühender Liebhaber war. Und dann verlese ich quasi ein Zitat von ihm und dann lasse ich die Leute raten, wem sie das zuordnen oder zutrauen würden.
Ne? Ah ja, genau. Aber du verrätst es uns jetzt nicht.
Nein.
Das wäre sonst schade für die Leute, die Stadt machen.
Aber es wäre doch auch, weil wir vorhin über Marketing gesprochen haben, über die vielen Ideen, die von uns nicht umgesetzt wurden, wäre doch aber vielleicht ganz spannend, oder? Ich bin nämlich mal mit einem Schiff mitgefahren, mit so einem kleinen Ausflugsbötchen und dann fuhr der Kapitän in so eine Höhle rein, machte sein Schiff aus. Und alle dachten, was ist denn jetzt, was passiert denn jetzt? Und dann hat er ein Saxophon rausgeholt und sich oben hingestellt und ein Lied auf dem Saxophon gespielt in dieser Höhle. Und es war so ein toller Klang und niemand hätte gedacht, dass dieser ruppige Kapitän Saxophon spielt und so. Und das war so überraschend. Und so ähnlich stelle ich es mir vor, wenn Fräulein Kerstin dann, plötzlich der Vorhang aufgeht und eine Big Band dasteht und dann kommt noch ein Hit oder so.
Nee, die Big Band, das ist ja wieder was anderes. Da bin ich ja, aber ich kann euch diese kurze Zeile vorlesen, diese von dem Liebesbrief. Wollt ihr das hören?
Ja, unbedingt. Du hast ja immer alles dabei.
Ich habe doch die Kiste mitgebracht. Meiner
Ist Höke? Ist das ein...
Höke ist sowas, was man auf dem Rücken trägt, um warm zu verhökern.
Weißt du?
Eine Höke?
Das heißt Höke?
Ja.
Ist das ein sächsisches Wort?
Das weiß ich nicht.
Der Höke?
Der Höke. So, seid ihr bereit, Jungs?
Ja. Sollen wir raten, ob es Stalin oder Ernst Hillmann war?
Nee, das dürfen wir nicht.
Okay.
Pass auf. Folgendes Zitat, folgender Liebesbrief. Ich trage dich auf den Händen und ich küsse dich von Kopf bis Fuß. Und ich falle vor dir auf die Knie und ich stöhne, Madame, ich liebe sie.
Sowas hat Adolf Hennecke gesagt.
Zu seiner Bohrmaschine.
Ja, genau. Eine französische Importmaschine, deswegen sagt er auch Madame zu ihr.
Ja, genau, die französische Raupe.
Ja.
Genau.
Sehr schön. Fräulein Kerstin.
Ja.
Wir haben noch ein Spiel, was wir immer mit den Gästen machen.
Ja.
Und zwar heißt das 7-mal oder.
Okay. Sind aber mehr als 7.
Oder weniger.
Oder weniger.
Ja.
Wir sind da ein bisschen flexibel. Folgende Oders haben wir dir mitgebracht.
Klotsche oder Laubegast?
Laubegast.
Warum? Es gibt dann immer
Hat
die
mehr Vokale.
Ach so, okay. Ja.
Gut. Chicorée oder Mangold?
Chicorée.
Barfußschuhe oder E-Roller?
Oh.
so, weißt du, zwei Trends.
Ja, ja, schon klar.
Aktuelle Trends
aufgegriffen.
Also ich aufgegriffen.
Kann E-Roller nie leiden, aber Barfußschuhe sind ein Verhütungsmittel, also E-Roller.
Ja. Ist es in Dresden mittlerweile, fahren viele E-Roller rum? Stehen die überall?
Ich habe das Gefühl, es hat wieder ein bisschen abgeflaut.
Die liegen alle in der Bresenitz.
Erdnussflips oder Sülze?
Oh, beides gut.
Dann mischen wir es.
Erdnussflips-Sülze?
Ja.
Okay.
Finde ich gut. Mhm.
Das ist wäre ein neuer Trend.
Geil, oder?
Ja. Dynamo oder Eislöwen? Weißt du, was die machen? Der eine ist Fußball.
Ja, ja, ja. Ich will, aber ich habe mit Sport habe ich irgendwie
abgeschlossen. Aber gibt es in deinen Führungen auch das Thema Dynamo Dresden? Es ist ja echt omnipräsent in der Stadt, oder?
Finde ich überhaupt nicht.
Nee?
Nö.
Was mir auffällt, ich fahre ja viel rum mit meinem Freund Ines. Wir spielen ja Land auf Land ab. Aber so die, sage ich mal, Fußball-Fan-Graffiti-Überschneidung. Weißt du, so dass
ja,
Leute
das
irgendwie Stromkästen bemalen
ja,
oder
das
sowas.
Stimmt.
Also diese Bemalung und wo die Fanbekundung stattfindet auf öffentlichen Flächen, das hat so eine Qualität. Also das ist so toll typografisch und ganz exakt.
Stimmt.
Das sieht richtig professionell aus.
Das stimmt, wenn du das so sagst, das ist omnipräsent, also rein optisch, aber jetzt nie so vom Thema, was so angesprochen wird. Und was mich auch baff macht, wie viele Leute außerhalb von Dresden Dynamo-Fans sind. Also ich habe Bekannte aus dem Vogtland, die jedes Spiel kommt, die nach Dresden gefahren. Das ist total, wo ich sage, ihr könntet ja auch Aue oder irgendwie präferieren. Ne? Oder also selbst aus Bayern kommen da Leute und sind Dynamo-Fans. Das ist, finde ich, krass. Also freut mich ja auch. Aber bei meinen Führungen, die Leute, die fragen in der Tat immer nur, wo die Kaisermania ist. Aber ich habe das selten erlebt, dass jetzt jemand nach dem Dynamo-Stadion fragt.
Ja. Hast du da eine Idee, warum der Dresdner so auf Roland Kaiser abfährt? Oder ist das einfach, es findet hier statt und die kommen sowieso von überall her? Aber mein Eindruck ist schon, dass er hier besonders geliebt wird. Der Rolli.
Ich weiß es
wie
nicht.
Wir Fans sagen.
Na klar. Keine Ahnung. Ich weiß es nie.
Du, ich Ines? War noch nie dort. Ich habe das noch nie gesehen.
Aber das wird ja sogar im Fernsehen übertragen. So,
ja, ja. Und deshalb hat das eben auch so eine überregionale Wahrnehmung bekommen, ne? Dass die Leute auch wirklich, also auch dieses Jahr 5 Konzerte, letztes Jahr waren es glaube ich 6.
5 Konzerte? Nur Roland Kaiser?
Ja, genau. Boah. Und ich habe da die Gäste, die haben dann bei mir gebucht und haben gesagt, na, wir gehen ja morgen zum Roland Kaiser, da wollten wir noch die Führung mitmachen. Und da kriege ich das dann mit und dann sage ich, wie kommt ihr drauf? Ja, wir finden das geil. Sage ich, seid ihr, nee, wir sind jetzt gar nicht so Schlagerfans, aber das ist so cool, die Atmosphäre und das Feiern. Und das ist und natürlich, ich meine, die Location ist der Knüller. Ich meine, größte Film-Open-Air in Deutschland, ne? Da unten mit dem Blick auf die Elbe. Ich sage ja auch immer, selbst wenn der Film mal nicht so der Knüller ist, dann Hammer.
Mhm. Also, ja. Guckst du an der Leinwand vorbei, die Elbe, wie die Tillnitz vorbeifährt.
Nö.
Übrigens diese beiden modernen Ausflugsschiffe, die da so liegen.
Gurbitz und Prolis?
Ne? Die nennt man Gurbitz und Prolis.
Ja, 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 genau.
Das finde ich lustig, weil die aussehen wie Neubaugebiete, oder?
Ja, so ungefähr.
Das ist auch so ein Dresdner Humor, oder?
Das ist ja auch zum Beispiel, was ich so als erstes überliefert bekommen hatte, wenn man so über den Pirnaschen Platz, das kenne ich auch von alten Stadtführern, da hat man ja die ersten Hochhäuser gebaut, 60er, 70er Jahre. Und das war für die Dresdner ein totaler Schock. Und da haben die dann gesagt, ach na ja, wir haben nicht nur Barock, wir haben auch Barack. Wisst ihr? So wurde das dann durchgewunken. Also es ist immer wieder dieser Humor zu sagen, erstmal ist man entsetzt, oh Gott, Arbeiterschließfach, Schnarchsilo, wisst ihr, so diese dicken Dinger. Und dann findet man aber doch einen Weg irgendwie, oder wie der Erich Kästner sagte, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Mhm. Und das ist eigentlich, finde ich, schön, dann damit umzugehen. Was ist die nächste, oder? Gibt's noch?
Vitamin B6 oder D3?
D3.
D3. Mhm.
Ganz im Sinne vom Herrn Bilz.
Ja.
Mhm. Dann hast du bestanden.
Ach, cool. Yeah.
Ja.
Der Kortula muss erstmal richtig hinsetzen. Der sitzt da wie ein Fragezeichen.
Ja. Was wollen wir jetzt noch besprechen?
Kannst du an einem Fürstenzug alle benennen, wenn du da vorbeiläufst? Kannst du sagen, das ist der Rainer, das ist der Dieter, das ist der Mojo, das ist der Lütz? So.
Heiko.
Aber die meisten. Heiko. Fürst Heiko. Die meisten kennst du schon, oder?
Nee, ich würde eher sagen, ich kenne die wenigsten.
Ja, ja.
Ja.
Das ist auch gut. So
weil,
geht's auch.
Weil das gibt ja, das sind ja glaube 43 und ich meine, das gibt einfach viele, die jetzt nie großartig hervorgetreten sind. Na gut, bei Otto dem Reichen, klar, dann weißt du, das war so das erste Silbergeschrei oder Albrecht der Entartete oder Friedrich der Gebissene und so.
Also warum heißt der eine entartet und der andere gebissen?
Was geschah? Der Entartete war der Papa vom Gebissenen. Der war, sagen wir so, nicht der hellste Stern am Firmament, war nicht so geeignet dafür und hat quasi sein Land verscherbelt und hat eigentlich das Land in Grund und Boden regiert und war mit einer Stauferin verheiratet, wie das halt so ist, standesgemäß. Und die hatten auch Kinder, dann hat er sich eine jüngere Mätresse genommen, die hatten dann auch Kinder und die hegten dann den Plan, die Stauferin auszuschalten mittels Vergiftung. Das kriegte die mit, ist dann in einer waghalsigen Nacht- und Nebelaktion von der Wartburg geflohen und um ihrem Erstgeborenen, dem Friedrich, die Erbfolge zu sichern, hat sie ihn in die Wange gebissen. Ne? Also das ist der Sohn, ne? Das ist der richtige Erbfolger. Weil sie wusste,
ihn zu markieren?
Naja, um ihn zu markieren, weil die Mätresse ihres Mannes ja ihre eigenen Jungs ins Rennen schicken wollte. Das wusste
und,
sie ja
und damit
so.
Man sieht, welcher der richtige ist, das genau. War der mit der Bissnarbe.
Genau, und das hat ihm dann in der Tat den Thron gerettet. Ne? Und deshalb hieß der Friedrich der Gebissene und der Albrecht der Entartete, der ist dann geistig umnachtet. Also es ist so, die Jungs, der Friedrich und sein Bruder, die haben es dann zusammengetan, haben den Vater vom Thron gehauen und haben dann auch wieder das alles gerade rücken können. Ne? Also der hat da Gebiete verkauft, wo Titel dran hingen, das ging gar nie. Ne? Und der Albrecht, der ist dann geistig umnachtet irgendwie in Erfurt auf der Straße gestorben als Bettler.
Echt? So krass?
Ja, ist ganz, ganz krasser Abstieg. Ne?
Ja. Ja. Ach, das sind ja dunkle Kapitel der sächsischen Geschichte. Was du alles weißt.
Naja, das ist natürlich, wenn du dort lang gehst, dann fragen die Leute immer, dann musst du dich dann eben schlau machen.
Welcher ist der Dümmste?
Ja, genau, das wäre dann Albrecht der Entartete. Da hat man es aber nie hingeschrieben, das steht nicht dran.
Nee?
Man will ja niemanden denunzieren.
Ja.
Aber du siehst das, und das ist interessant an dem Wandbild, weil der sitzt auf einem Pferd, das Pferd bäumt sich auf und das will den nie haben. Mhm. Und der Knappe versucht, das Pferd noch zu halten, aber er kann es kaum halten, weil das so wild, und dann streckt er seine Hand zu seinem Sohn aus, so, sucht so die Verbindung und der macht so, nee, Papa, danke, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und unter dem Pferd wächst noch eine Distel. Also es symbolisiert an allen Ecken und Enden. Und das, finde ich, ist ganz niedlich gemacht.
Ja, das wurde aber immer wieder ergänzt. So, immer wenn
der Entwurf, der stammt von 1873.
Ah, ja.
Das war,
da war das meiste schon durch.
Das war der Wilhelm Walter, der war Professor an der Kunsthochschule. Und der hat das entworfen. Das war quasi ein Wettbewerb. Und der denkt sich eben aus, da könnte man ja die Ahnengalerie der Wettiner dran pinnen. Und in der Zeit, wo er das macht, ist der König Albert. Der König Albert hat keine Kinder. Also weiß man, dass sein Bruder irgendwann das Ruder übernehmen wird. So ist das im Adelsreigen, das ist der Georg. Und bis zu dem malt man das dann. Und der Letzte, der gesagt hatte, macht doch euren Dreck alleine, ne? Da war Friedrich August III., der ist da nicht drauf. Und man hat ihm dann irgendwann mal gefragt, ob er denn vielleicht noch ergänzt werden soll. Und da hat er in seiner unnachahmlichen Art gesagt, oh, ich muss nie an der Wand leben. Also das war ein ziemlich cooler Typ.
Ja, ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her mit dem Letzten, ne? Wann war das?
Wo der gesagt... Nein, der ist abgedankt 1918.
Ja.
Ne?
Und da hat er gesagt, macht doch euren Dreck alleine.
Angeblich,
ja, ja. Also. Ines, wir melden uns an.
Natürlich.
Wir verlosen tatsächlich eine Führung von Fräulein Kerstin geführt und wir gehen mit als Begleitpersonal, als wissbegieriges Fußvolk.
Cool.
Fräulein Kerstin.
Ja.
Welches ist das schönste Dresdner Wort?
Nu.
Ja, und das ist ja auch slawisch.
Ja, das kommt aus dem, das ist aber, das stimmt jetzt wirklich, ne?
Ja.
Beim tschechischen Ano. Und nu, das ist ja gar beieinander.
Ja. In der Lausitz sagen die auch eher no.
Ja.
Statt nu.
Ja, und wenn der Tscheche nein sagt, sagt er auch nee. Ne? Das kann ist sein. Ja auch bei uns, wenn dir was nie gefällt, oh nee.
Oh nee. Ja. Mhm. Weißt du, was ein Bowmatcher ist?
Das ist da so ein, das hat was mit der Schifffahrt zu tun. Ne? Sind das die Treidler, die Schiffe getreidelt haben, ne?
Ja.
an so langen
Seilen.
Und deshalb hat man ja auch noch die Trampelpfade an der Elbe. Und die haben dann eben so, das waren so Tagelöhner, ausgelatschte Schuhe. Man sagt das auch deshalb, der Begriff, was hast denn du für Elbkähne an den Füßen kommt. Und das, weil das so langsam geht, das Treideln, dass sich davon das Wort Trödeln abgeleitet hätte. Angeblich.
Aha. Ja, das ist sicherlich anzweifelbar,
auf
diskutabel,
jeden Fall.
Aber könnte sein. Wir wollen ja, das haben wir in einem der letzten Podcasts beschlossen, das Wort Bowmatchen wieder einführen im Sinne von helfen. Es kommt irgendwie von dem tschechischen Wort, was der Helfer bedeutet oder helfen. Und wir wollen einfach nicht mehr helfen sagen, sondern das sächsische Wort Bowmatchen wieder einführen.
Wie kann ich dir Bohmätschen?
Zum Beispiel. Ja.
Dein Freund und Bohmätscher?
Ja,
genau. Könntest du uns da Bohmätschen?
Na klar.
Gut, sehr gut.
Du könntest uns auch Bohmätschen, indem du in unserer Band Bass spielst. Mhm. Deswegen haben wir ja,
ja
auch ein bisschen, sage ich mal, dich angerufen und eingeladen auf Tipp von Steffen Lukas.
Oh.
Vielleicht auch als Sängerin wäre ja auch. Also
das wäre noch viel
Gesang,
besser.
Das wäre ja noch die Königsklasse.
Ja.
Wie Sting.
Zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Dann brauchen wir nur noch einen guten Künstlernamen für dich. Knallertkörsel ist ja schon weg.
Ja. Ja.
Aber wir finden was. Fräulein Kerstin, danke, dass du uns besucht hast. Hier in unserem Probenkeller in Stolpen.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Das war mir ein Fest.
Und das Geld für den Bus, du musst ja wieder zurück in deine schöne Heimatstadt Dresden. Das bezahlen wir aus der Bandkasse, oder?
Ja, ja.
Das geben wir ihr wieder.
Da bumitscht ihr mir aus.
Ja.
Das ist das schön. Mindeste, das, was wir machen können.
Ja. Das ist einfach nur fair.
So seid ihr.
Wir bringen dich sogar bis zur Haltestelle.
Wow. Ja.
Du musst die 261 nehmen. Das ist der Sebnitzer.
Ich weiß.
Bist du auch so gekommen?
Mhm. Ach genau.
So, gut. Ja, ja. Und wer mal vielleicht Lust hat, eine Führung zu machen bei Fräulein Kerstin, jetzt machen wir noch so ein Werbeding hinten.
Natürlich.
Dran. Der guckt einfach im Internet und gibt da ein Fräulein Kerstin. Da muss man wahrscheinlich erst ein paar Sachen wegklicken, bis man dich findet, oder?
Oder www.stadtführung-dresden.de.
Oder so.
Geht
ganz einfach. Vielleicht fahren wir einfach mit und machen jetzt gleich noch eine Führung.
Können wir.
Ja?
Habt ihr noch was vor?
Nö. Nun, wir hätten eigentlich geprobt, aber ich habe auch keinen Bock mehr.
Nee.
Na, das war schon mal so. Geht los.
Gut. Dann tschüss, liebe Hörerschaft.
Und Hörerinnen.
Hörerschaft und Hörerinnen. Ja. Tschüss.
Hörerschaftinnen.